Willkommen zu Gastrogeplauder, dem gastroenterologischen Wissenspodcast der DGVS.
Herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde des Gastrogeplauders, zu einer Doppelfolge. Und Sie werden es nicht glauben, das ist jetzt Nummer 100. Wir sind natürlich sehr froh und in einem Sidekick wird es jetzt allerhöchste Zeit, sich bei jemand zu bedanken, der das hingebungsvoll betreut hat, technisch von Anfang an, nämlich Herrn Dennis Krüger aus Hamburg und noch auf viele weitere gemeinsame Folgen, lieber Herr Krüger. Jetzt aber zurück zum Kongress. Die zweite der Doppelfolgen beschäftigt sich ja mit dem Vorsitzenden der Sektion Endoskopie, der das endoskopische Programm gestaltet hat. Und ich begrüße ganz besonders herzlich Herrn Professor Hans-Dieter Alischer aus Garmisch. Hans, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Begrüßung, Thomas. Ich freue mich, dass ich mit dir diesen Podcast bestreiten kann. Ich hoffe, dass ich den Zuhörern was Interessantes erzählen kann.
Ganz bestimmt. Also wenn man uns beide so anschaut, kann man es ja erkennen, wir sind gleich alt. Und Hans, wenn man so eine Veranstaltung macht im wunderbaren Herbst seiner Karriere, hat man natürlich, sage ich jetzt mal ganz frech, auch einen besseren Überblick, als wenn man deutlich jünger da hineingeschmissen wird. Deswegen erwarten wir jetzt ein sehr visionäres Programm einfach von dir und ein sehr zusammenfassendes Programm auch über die Tendenzen der Endoskopie. Was sind denn die Hauptthemen?
Ja, die Hauptthemen sind schon vielfältig. Wir haben natürlich auf der einen Seite unsere Leitlinien für den Kongress aufgestellt. Wir haben es ja genannt, kooperativ, nachhaltig und visionär. Unter diesem Thema soll ja letztendlich der Kongress laufen. Jetzt für die Endoskopie habe ich mir überlegt, was ist denn auf der einen Seite vielleicht etwas, was fast wie ein alter Hut klingt, aber wo man trotzdem Dinge, die wir täglich tun, nochmal auf die Probe stellt und schaut, ist es wirklich so richtig, was wir da machen? Und gibt es irgendwelche Tendenzen, die wirklich neu sind, die uns in Zukunft beschäftigen werden? Und die drei wichtigen Themen, die ich herausgreifen möchte, jetzt vielleicht am Anfang, ist das eine natürlich Vorsorge. Das ist etwas, was für uns in der Endoskopie natürlich der zentrale Punkt ist, weil wir gelernt haben, dass wir mit der Vorsorge in der Lage sind, Erkrankungen frühzeitig zu diagnostizieren oder noch besser sogar zu verhindern. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir eben Erkrankungen wie zum Beispiel das Kolonkarzinom oder wir kommen auch noch drauf, vielleicht dann das Magenkarzinom sogar verhindern können. Das zweite ist die Nachhaltigkeit, die jetzt ein ganz wesentlicher Aspekt geworden ist. Und das spielt in viele der Themen, die ich ausgewählt habe, zumindest eine Nebenrolle. Aber es gibt auch zwei Sitzungen, wo das der zentrale Gegenstand ist, dass man sich um die Nachhaltigkeit in dem endoskopischen Tun kümmert. Und es beginnt bei den Materialverbrauchen, das beginnt bei den Einsatz von Einmalmaterialien, aber auch vom Einmalendoskopen bis hin zu endoskopieren wir zu häufig und stimmen denn die Indikationen zur Endoskopie und stimmen die Indikationen zum Beispiel auch zur Biopsie oder zur histologischen Untersuchung oder gibt es da inzwischen andere Methoden? Und das dritte sind Themen, die mich selber sehr beschäftigen, also insbesondere die funktionelle Endoskopie und die metabolische Endoskopie. Das wird in Zukunft etwas sein, wo wir analog den Themen im Hauptprogramm, wo es ja sehr viel um metabolisches Syndrom geht, auch darum geht, was können wir endoskopisch tun, um diese Epidemie des metabolischen Syndroms in den Griff zu bekommen. Das sind drei wesentliche Punkte und nebendran gibt es natürlich dann die häufigen Themen, wo wir uns wissenschaftlich natürlich dann auch drum kümmern, die Frühneoplasien sowohl im Magen als im Kolon, aber auch in den Gallengängen, die Möglichkeiten der Endosonographie, insbesondere der therapeutischen Endosonographie. Und nicht zuletzt möchte ich auch noch hinweisen auf ein Seminar, wo es um die Rendezvous und die interdisziplinären Eingriffe geht, also wo die Endoskopiker mit den Chirurgen zusammen sich in Rendezvous-Eingriffen treffen und beginnen, diese Grenze sozusagen zu überwinden. Das sind eigentlich die zentralen Themen, die im Rahmen dieses Kongresses behandelt werden.
Funktionelle Endoskopie, was ist das denn? Wir haben ja, wie ich jung war, hat man immer gesagt, also lass mal die Finger von irgendwelchen Motilitätsbeschreibungen. Kommt das jetzt zurück oder was ist funktionelle Endoskopie?
Naja, funktionelle Endoskopie in meinem Verständnis ist, wenn du so willst, ein eigener Bereich, den man abgrenzen kann. Man kann ja auf der einen Seite sagen, es gibt die Bereiche, die sich mit der Onkologie beschäftigen, also Karzinom-Frühdiagnostik, Behandlung von Frühkarzinomen oder auch die Palliation bei Tumorerkrankungen des Gastrointestinaltrakts. Das ist ja etwas, was circa vielleicht die Hälfte unserer Aktivitäten pro Tag einnimmt. Aber die andere Hälfte, die beschäftigt sich eigentlich mit Funktionsstörungen unseres Magen-Darm-Traktes. Und wir machen letztendlich eine Diagnostik, Bilddiagnostik von Funktionen des Gastrointestinaltrakts. Und ohne dass wir uns bewusst sind, hat das zunächst mal mit Tumor oder mit Onkologie nichts zu tun. Das ist ein letztendlich eigener Bereich. Und darunter kann man diesen Punkt funktionelle Endoskopie subsumieren. Das heißt jetzt nicht, dass man anfängt, während der Endoskopie Funktionsdiagnostik zu machen. Aber es gibt auch da neue Wege, neue Schritte, Arbeiten von Herrn Inoue zum Beispiel, der gezeigt hat, man kann durchaus bestimmte Funktionsbeurteilungen vielleicht auch während der diagnostischen Endoskopie machen. Und das wollen wir in diesem Punkt dann abarbeiten, zeigen, was gibt es da für Methoden, was gibt es für Möglichkeiten und wollen nicht nur die endoskopischen Möglichkeiten zum Beispiel bei der Achalasie oder bei der Gastroparese beleuchten, sondern wollen auch aufzeigen, ob wir nicht Möglichkeiten haben, mit der Endoskopie solche Funktionsstörungen genauer zu charakterisieren und genauer zu beschreiben.
Wobei man sich ja da vielleicht, um da die Spekulation aufzunehmen, vorstellen kann, keine Ahnung, in unserer KI-Gläubigkeit könnte man sich ja vorstellen, dass man mal 10.000 Ösophagoskopien filmt und mal guckt, ob dann die KI da ein Muster erkennt bei den verschiedenen Erkrankungen. Das wäre dann sozusagen die Endausprägung der funktionellen Endoskopie.
Das wäre die Fortführung davon. Also es wäre durchaus möglich, dass die KI uns da einen Schritt weiterhilft. Es ist aber auch denkbar, dass man bestimmte Parameter, die wir ja benutzen, zum Beispiel wir geben eine Luftinsufflation in den Magen und in die Speiseröhre und in den Dünndarm. Die Daten dieser Luftinsufflation, die nutzen wir bisher nicht. Ja, wir machen es zwar, wir erfassen sie nicht und wir nutzen sie auch nicht. Und das heißt, wir haben vielleicht Dinge, die wir, wenn wir sie auswerten, mehr nutzen können, um solche Funktionszustände besser zu beschreiben. Und umgekehrt müssen wir bei unseren täglichen Untersuchungen einfach auf, ja, ich will mal sagen, Kleinigkeiten eben auch achten, die für die Funktion vielleicht eine ganz entscheidende Rolle spielen. Also hat man nach der 8 Stunden Nüchternheit noch Speisereste im Magen oder hat man noch eine Lymphgefäßfüllung im Dünndarm? Warum und wieso ist es der Fall, obwohl der Patient schon zu 8 Stunden nüchtern ist? Dürfte nicht sein. Wieso ist es? Und wenn uns da vielleicht die KI hilft, solche Dinge nicht bloß zu erkennen, sondern auch zu bewerten, ich glaube, dass das Dinge sind, die gerade bei den Krankheitsbildern, die uns ja in der Klinik dann die großen Probleme verursachen, dass wir eben solche Funktionsstörungen auch endoskopisch nicht diagnostizieren können. Ich glaube, dass darin der Reiz dieser funktionellen Endoskopie liegen könnte.
Na, das wäre ja zumindest für uns auch mal befriedigender. Wir machen ja diese Endoskopien und dann sagen wir, sie haben nichts Schlimmes, kein Tumor, auf Wiedersehen. Wenn man etwas mehr dazu beitragen könnte, was wir ja auch beitragen, und das ist ein anderes Thema, was du kurz gestreift hast, dann machen wir immer Biopsien. Mhm. Das stellst du ja auch auf den Prüfstand.
Das stellen wir auf den Prüfstand. Da gibt es eine eigene Session, sozusagen die Routine-Biopsie auf dem Prüfstand, weil wir eben rausbekommen wollen, ob wir nicht viel zu viel biopsieren, weil wir ja natürlich heutzutage mit den hochauflösenden endoskopischen Möglichkeiten schon relativ gut in der Vorhersage sind dessen, was wir da finden werden. Und wenn wir ehrlich sind, dann biopsieren wir sehr häufig Dinge, von denen wir eigentlich schon wissen, was es ist. Und es ist dann so eine Art Ausschlussbiopsie und die Frage ist, die Routinebiopsie, zum Beispiel bei der Magenspiegelung, heutzutage noch zeitgemäß oder gibt es vielleicht andere Möglichkeiten, die Fragen, die uns da interessieren, zu beantworten. Und dazu muss man wissen, dass diese Biopsien und die Aufbereitung der Biopsien und die histologischen Untersuchungen durchaus eine, wenn man es im Sinne der Nachhaltigkeit denkt, bei der Anzahl, die wir machen, eine enorme Umweltbelastung und auch Ressourcenbelastung verursacht. Und die Frage ist, ist das notwendig oder können wir das uns über einen anderen Weg diese Information holen?
Also da kann ich nur hoffen, dass die Sitzung in einem großen Saal ist, weil das interessiert ja sehr, sehr viele.
Ja.
Wie heißt diese Sitzung und wann ist die?
Die Sitzung heißt die Routinebiopsie auf dem Prüfstand und ist am Freitagmorgen. Der Untertitel: Eine Biopsie verursacht 50 Gramm CO2. Wenn man aber weiß, dass wir viele Millionen solche Biopsien in Deutschland machen, dann kann man sich vorstellen, welche Relevanz das Ganze hat. Und es wird ja heutzutage auch noch mit Einmalmaterial verursacht. Also es gibt ein enormes Einsparpotenzial bei dieser Biopsie. Und ich glaube, diese Sitzung wird super spannend. Wir haben extra auch die Frau Tannapfel in den Vorsatz genommen und die kommt auch, hält selber auch einen Vortrag. Und ich glaube, das wird sicher ein spannendes Thema.
Also Freitag früh sind ja alle da. Das ist eine Hitzsitzung, unbedingt hingehen, nach dem Motto, wie sehr stinkt uns die Biopsie.
So ungefähr, genau.
Dann, wie ist es mit interdisziplinären Sitzungen? Wir sind ja den Chirurgen durchaus nahe in der gastroenterologischen Endoskopie.
Mhm. Ja, also das war etwas, was wir jetzt bei diesem Kongress, glaube ich, extrem gut gelöst haben. Wir haben uns also vor circa einem Jahr getroffen, Herr Uhl, Herr Dignas und ich, und wir haben mal all die Themen identifiziert, insgesamt knapp 30 Themen, wo wir gesagt haben, da gibt's eine interdisziplinäre Überschneidung, da gibt's Interessen von Chirurgen, Gastroenterologen und Endoskopikern. Und wir haben diese interdisziplinären Sitzungen als erstes identifiziert. Und das erstreckt sich über viele Bereiche. Das geht also los bei der Refluxerkrankung und erstreckt sich bis zur Sigmadivertikulitis und zur Proktologie. Und wir wollen versuchen, dass wir diese Sitzungen wirklich interdisziplinär abhandeln. Das heißt, die Redner sind interdisziplinär, auch die Vorsitzenden sind interdisziplinär und da sind viele Dinge, die wiederkommen, also zum Beispiel die Nachhaltigkeit, nicht nur in der Endoskopie, sondern insgesamt in der Viszeralmedizin, aber auch zum Beispiel das Management bei der Refluxerkrankung, das Management beim Barrett-Esophagus, die Indikationsstellung für die Cholezystektomie oder das Management der Divertikulitis und der Divertikelkrankheit, wie dann die Schnittstelle ist und wo letztendlich dann der Ball vom Gastroenterologen zum Chirurgen geht oder am besten schon von vornherein ein Teamwork am Werk ist, wo dieses Problem gelöst wird. So ganz konkret wird es dann bei einer Sitzung, die sich mit kombinierten Rendezvous-Eingriffen beschäftigt, also die Dinge, wo wir als Endoskopiker an eine gewisse Grenze gelangen und wo wir mit dem Know-how unserer chirurgischen Kollegen, insbesondere den minimalinvasiven laparoskopischen Verfahren, vielleicht auch unser Spektrum erweitern können. Also zum Beispiel die große Frage ist, könnten wir zum Beispiel die ESD mit einer laparoskopischen Lymphadenektomie kombinieren? Könnten wir das mit einer Sentinel-Node-Methode kombinieren, sodass wir wissen, welche Lymphknoten wirklich untersucht werden müssen? Wir stellen neue Resektionsverfahren vor, wo man Teile der Gesamtmuskulatur und der Mukosa entfernen kann. Und wir fragen uns zum Beispiel, wie gehen wir mit Gallenwegseingriffen, nach bariatrischen Eingriffen, gerade nach Bypass-OPs um, was ja immer wieder ein Problem darstellt. Und dazu gibt es sehr gute, wie ich glaube, und sehr interessante Präsentationen. Und das Ganze wird am Schluss abgerundet von einer Arbeitsgruppe aus Linz, die anfängt, die bei der Cholelithiasis, wo eine Indikation zur Cholezystektomie besteht, die ERCP a priori im OP zu machen und zeigt, dass sie extrem niedrige Komplikationsraten haben, wenn sie diese Sondierung der Papille über einen Führungsdraht, der operativ eingelegt wird, durchführen. Das stellt uns ein bisschen in Frage, aber letztendlich müssen wir uns natürlich dieser Thematik stellen. Und ich finde, das ist ein Thema, wo wir selber uns bei der Nase fassen müssen und sagen müssen, ist es wirklich der richtige Weg, dass wir an der Papille versuchen, da reinzukommen, wenn wir die Möglichkeit hätten, das vielleicht einfacher zu lösen.
Gut, also für jeden was dabei, für die, die nicht so gerne mehr biopsieren wollen und für die, die sich mit ganz speziellen Papillenproblemen herumschlagen. In der Vorbereitung hast du mir erzählt, du hast so eine, fragen Sie den erfahrenen Sitzung oder wie man heutzutage so schön sagt, choose wisely.
Ja.
Jetzt ist ja die DGVS die Leitlinienkönigin. Mhm. Und trotz aller Leitlinien, ich muss sagen, aus meinem Geschmack bestehen langsam zu viele Vorträge aus dem Verlesen von Leitlinien. Mhm. Trotzdem taucht auf, choose wisely. Ist das eine Leitlinienüberdrüssigkeit oder wie ist das eigentlich grundsätzlich zu sehen und was macht ihr da?
Ja, das ist eine Sitzung, die heißt aus Erfahrung klug entscheiden. Das ist letztendlich choose wisely. Und ich habe da ganz bewusst in dem Vorsitz zwei sehr, sehr erfahrene Endoskopiker gesetzt, nämlich Herrn Hagenmüller und Frau Schumacher, die, glaube ich, ein breites Spektrum von endoskopischer Erfahrung aufweisen. Und es sind ganz einfache Fragen, die sie beantworten sollen, die Referenten, die in dieser Sitzung sind. Also zum Beispiel, was macht man mit einem asymptomatischen Pankreasstein, den man durch Zufall zum Beispiel bei einer Sonographie entdeckt? Patient ist aber beschwerdefrei. Lässt man den in Ruhe? Tut man was? Oder was macht man mit einem HP-positiven asymptomatischen Patienten? Würde man den behandeln? Oder anderes Beispiel, die Frage, was uns ja immer wieder beschäftigt mit der Indikation und dem Zeitpunkt der Notfallendoskopie. Wovon mache ich denn das wirklich abhängig? Die Studienlage ist ja klar, die Leitlinien sind auch relativ klar, aber wann mache ich es dann wirklich? Und wie handhabe ich das? Ich glaube, das sind Themen, die sind zum Teil auch unterschiedlich. Zum Teil sind aber unsere Leitlinien in dem Punkt schwammig. Sie sagen bloß, was man nicht machen soll. Aber wann man es machen soll, da helfen sie einem nicht so richtig weiter.
Das ist ja auch eine heiße Sitzung. Wann ist die denn?
Die ist Samstagmorgen. Und ich finde, das ist, wie gesagt, eine Sitzung, wo ich sehr gespannt bin, wie die diskussionsmäßig ausgeht.
Also, Sie hören es, wenn Sie sich am Freitag und Samstagmorgen ein bisschen mit kleinen Schlägereien in Stimmung bringen wollen, dann gehen Sie dahin. Letztlich, wenn ich das so höre, ein Thema taucht immer wieder auf, nämlich weniger ist mehr.
Ja.
Dessen haben sich ja auch die Holländer jetzt wissenschaftlich angenommen und so weiter. Was wir, wenn ich das so sagen darf, was du sagst, wahrscheinlich mit weniger schlechtem Gewissen machen, wenn es auch noch umweltfreundlich ist. Das ist so ein bisschen die Schlussfolgerung, die man nach all den Jahren jetzt ziehen können, zumindest bei der Endoskopie als Massengeschäft. Jetzt am Anfang des Kongresses ist auch die Yuga sehr aktiv. Da sind auch endoskopische Trainingsmöglichkeiten. Ja. Da gehst du sicher auch hin, ne?
Ja, selbstverständlich. Also ich gehe da auch hin, obwohl das etwas ist, was die Yugas für die Yugas organisieren und machen. Ich werde da sicherlich hingehen, werde mir das auch anschauen. Aber das ist etwas, was eine gewisse Eigendynamik entwickelt hat und wo eben sehr, sehr viele Junge auch engagiert sind. Und ich werde da dort sein, aber ich werde dann nicht mich versuchen, selbst zu produzieren, sondern ich schaue mir einfach das Konzept an, wie die das machen, weil auch davon können wir was lernen. Auch wir können was lernen. Und ich glaube, das ist sicherlich interessant, da hinzugehen und zu sehen, wie die diese Technologie vermitteln, wie sie diese Begeisterung vermitteln. Und ich glaube, das ist das Spannende an diesem Yoga-Tag am Mittwoch. Vielleicht in dem Zusammenhang, Thomas, was dieses Jahr ganz neu ist und was es bisher in der Form überhaupt noch nicht gegeben hat. Und das wird vielleicht auch jeden wundern, weil er sagt, ja, und wie gesagt, so über Neuerungen spricht's gar nicht. Gibt's keine Session, wo Neuigkeiten vorgestellt werden, Neuigkeiten in der Endoskopie oder die gibt es natürlich. Und wir haben dazu ein ganz neues Konzept gewählt und das nennt sich Vision Village. Ein bisschen provokant formuliert. Und was ist das Ganze? Es gibt im Bereich der Industrieausstellung einen speziellen Bereich, der gestaltet ist. Und in dieser Vision Village ist in einer relativ lockeren Atmosphäre über 2 Tage lang ein sehr, sehr buntes Programm, das sich mit Themen beschäftigt, wie man Dinge, Ideen, die man hat, weiterentwickeln kann. Also das geht davon, wie kann man zum Beispiel ein Forschungsprojekt ins Laufen bringen. Oder wenn man selber die Idee hat, irgendein Produkt zu entwickeln oder ein Produkt zu generieren, wie kann man selber eine Start-up-Firma gründen? Wie mache ich das? Wir haben dazu ganz exquisite Referenten, die selber solche Start-ups gegründet haben und die einem mitteilen, wie man an Gelder kommt, wie man ein Crowdfunding macht, wie man die gesetzlichen Regularien erfüllt, wie man, um Zulassungsstudien zu erfüllen, wie man mit den Regularien der Ethikkommissionen zurechtkommt und so weiter und so fort. Also es erstreckt sich über alle 2 Tage und es werden dann immer wieder auch aktuelle Themen herausgegriffen, wo eben Neuentwicklungen möglich sind. Und das wird in diesem Vision Village immer mit einem oder 2 Impulsvorträgen vorgestellt. Und dann ist ein Auditorium vorhanden, wo man dann mit den Experten darüber diskutieren kann. Da sind nicht nur die Endoskopiker eingebunden, sondern da sind auch die Chirurgen, die Young Clinical Scientists eingebunden, auch die Yugas. Da geht es zum Beispiel um Arbeitszeitmodelle. Ist es noch das, was die Zukunft bringt, dass wir sozusagen Montag bis Freitag von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends arbeiten? Oder gibt es vielleicht andere Modelle, mit denen man vielleicht gleich effektiv oder vielleicht sogar effektiver ist? Und solche Dinge werden in dieser Vision Village behandelt. Und daran anschließend gibt es einen Bereich, wo eben bestimmte Arbeitsgruppen schon ihre Visionen vorstellen und zeigen, was es für KI-Entwicklungen, was es für neue Instrumentarien und für neue Geräte gibt. Also man muss sich das anschauen. Das ist sicherlich stimulierend und das ist mal ein neues Konzept und eine neue Idee.
Also wenn ich das so höre, muss man ja das Programm zuerst mal sorgfältig lesen, damit man weiß, wo man hingeht und nicht erst da auftauchen und sagen, wo gehe ich denn jetzt eigentlich hin? Und Hans, die Endoskopie ist ja ganz schön breit geworden, ne? Es tauchen ja jetzt so Begriffe auf wie Endohepatologie oder Endoonkologie oder jetzt bei dir Funktionologie oder wie man das nennen soll. Du hast ja große Teile deiner Karriere mit Endoskopie verbracht, aber nicht nur. Jetzt abhängig vom Kongress, aber auch drüber hinaus, was ist so deine Vision und dein Wunsch, wie sich die Endoskopie entwickeln soll? Die ist ja immer sehr praktisch bestimmt. Die Forschung kommt hier und da mal zu kurz. Was sind bei dir Vision und Wunsch für die nächsten, sagen wir mal, 10 Jahre?
Naja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir auf der einen Seite einen technologischen Fortschritt machen. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, ich glaube nicht, dass die flexible Endoskopie, so wie wir sie heute machen, in 50 Jahren noch gemacht werden wird. Also da bin ich überzeugt davon, dass da ein Technologiesprung kommen wird. In der Industrie nennt man das Disruption. Also dass ein anderes Verfahren kommen wird, mit dem man das ersetzen wird und mit dem man diese Information, die wir jetzt generieren, dann umsetzen wird. Bei dem therapeutischen Bereich glaube ich, dass wir noch lange nicht am Ende sind. Ich glaube, dass wir da noch große Möglichkeiten haben, wenn wir unsere endoskopischen Verfahren mit den neuen onkologischen Therapiemöglichkeiten kombinieren und nicht so, wie es momentan ist, unsere potenten onkologischen Therapieverfahren erst im palliativen Setting einsetzen. Ich glaube, dass der andere Weg sinnvoller wäre, diese hochpotenten Angriffspunkte und Ansätze viel früher einzusetzen im Sinne eines adjuvanten oder neoadjuvanten Konzepts, zum Beispiel in Kombination mit der Endoskopie. Und das sind, glaube ich, die Entwicklungen, die kommen könnten. Wir haben ja alle gesehen, die Studie, die bei dem Lynch-Syndrom und dem Rektumkarzinom zu einem kompletten Verschwinden des Tumors geführt haben. Und diese Erfolge der Onkologie in Kombination mit einer endoskopischen Therapie, ich glaube, die werden neue therapeutische Möglichkeiten schaffen. In der Routinediagnostik glaube ich, dass uns die KI in Zukunft so viel weiterhelfen wird, dass wir da eine deutlich besser standardisierte Befundung hinbekommen und das letztendlich dann auch aussagekräftiger ist als das, was wir heute zu tun, also die unauffällige ÖGD, das ist meiner Ansicht nach einfach ein Relikt, das man abschaffen sollte.
Karl Valentin hat gesagt, Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Da steckt ja wahnsinnig viel Entwicklungsarbeit drin, von dem, was du da beschreibst. Was braucht es denn strukturell?
Ja, strukturell, glaube ich, wäre ganz entscheidend, dass die Endoskopie in dem universitären Umfeld besser abgebildet ist. Das ist ja etwas, was wir beide vor 30 Jahren schon diskutiert haben, dass letztendlich die Endoskopie in der praktischen Anwendung an den Universitäten zwar durchgeführt wird, aber die Forschungsarbeit und die Forschungstätigkeit eben nur in sehr ausgewählten Units letztendlich stattfindet. Deine Unit in Hamburg ist da zum Beispiel ein absolutes Aushängeschild. Aber letztendlich muss diese Forschung und diese Weiterentwicklung, ähnlich wie es in dem chirurgischen Umfeld ist, auch in der Endoskopie an die Uni. Und dort gehören diese Therapien letztendlich weiterentwickelt. Sie gehören wissenschaftlich untersucht und sie gehören mit entsprechenden randomisierten Studien auch gut dokumentiert. Ich glaube, das ist unser größtes Problem in der Vergangenheit gewesen, dass wir immer so methodikgläubig waren. Da kam irgendeine neue Methode auf den Markt und jeder ist ja ganz heiß drauf gewesen, diese Methode einzusetzen und hat sie dann auch viel zu schnell schon am Patienten eingesetzt. Und wenn diese Honeymoon-Phase vorüber war, war dann die Ernüchterung groß, als man festgestellt hat, hat dann vielleicht doch nicht das gebracht, was wir uns erwartet haben. Ich glaube, das muss verbessert werden und da müssen die Universitäten die Führungsrolle übernehmen.
Und was ist denn mit deinem zweiten Leib- und Magengebiet der Funktionsdiagnostik? Die führt ja auch so ein bisschen Schattendasein. Du hast gesagt, das wird jetzt vielleicht mit der Endoskopie mehr verheiratet.
Naja, die Funktionsdiagnostik ist natürlich ein Gebiet, das eine hohe Expertise auf der einen Seite, aber auch eine momentan hohe apparative Ausstattung trotzdem noch benötigt. Und das ist nicht überall vorhanden. Und das Problem, das wir momentan haben, dass bestimmte Methoden, die in der Funktionsdiagnostik eingesetzt werden, zu sehr von Messwerten dominiert werden und gar nicht mal so sehr von den Auswirkungen, die es dann auf die Funktion hat. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem und führt in vielen Bereichen auch zu Fehldiagnosen und zu Fehleinschätzungen. Und da muss wirklich ein Umdenken stattfinden. Ich glaube, dass uns auch da die Auswertung mit Hilfe von KI erleichtert werden kann und uns sagen kann, das schaut zwar aus wie eine mögliche Achalasie, aber das passt nicht, das ist keine, weil da stimmt das nicht und da stimmt das nicht und der Fluss, der zustande kommen müsste aufgrund der Druckwerte zum Beispiel, das kann nicht funktionieren. Also dieser nächste Schritt in der Funktionsdiagnostik, dass die Auswertung stabiler wird und unabhängiger von dem Beurteile, ich glaube, das ist da der nächste Schritt. Das Problem ist, solange das nicht bezahlt wird, wird sich das nie durchsetzen.
Also auch das wäre eine universitäre Aufgabe letztlich, da das für und wieder und die Grenzen auszuloten und das zu integrieren.
Ja, also momentan ist ja so, dass die Funktionsdiagnostik in der Komplexziffer der Gastroskopie untergeht. Das heißt, das kann es nicht sein. Auf der anderen Seite gibt man dann aber teure Medikamente ohne wirkliche verlässliche Diagnostik über lange Zeiträume, das ist irgendwo nicht nachvollziehbar. Ich glaube, wir müssen da den Schritt gehen, klare Diagnosen zu stellen und dann auch klare therapeutische Konzepte zu entwickeln. Ich glaube, das ist der entscheidende Schritt. Das, was wir momentan machen in vielen Bereichen, ist, dass wir den Placebo-Effekt, der natürlich bei jeder Therapie da ist, ausnutzen und hoffen, dass wir die 40% oder 45%, wo der Placebo-Effekt überall ist, dass wir die sozusagen nutzen, um unsere Patienten symptomfrei zu bekommen.
Das war doch jetzt ein schönes Schlusswort. Hans, da waren ja viele wunderbare Dinge dabei, hat richtig Spaß gemacht. Ich danke dir ganz herzlich im Rahmen von Nummer 100. Und wer jetzt noch keine Lust hat, nach Leipzig zu fahren, dem ist nicht zu helfen. Vielen Dank.
Danke auch und danke für die Möglichkeit und das nette Gespräch mit dir.
Das war Gastrogeplauder, der gastroenterologische Wissenspodcast der DGVS. Alle Informationen und Links zur Folge finden Sie in den Shownotes und unter dgvs.de/podcast. Haben Sie Feedback oder Fragen zur Folge oder möchten Sie ein Thema vorschlagen, dann schreiben Sie uns an podcast@dgvs.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Gastrogeplauder.